Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Gestern kam das neue Parlament zusammen, morgen will sich die Kommissionspräsidentin wiederwählen lassen. Die Europäische Union stellt sich auf für die nächsten 5 Jahre und es gibt derzeit fast nur ein Thema: Ungarn und die ständigen Provokationen des Viktor Orban. Sprechen wir gleich drüber. Außerdem in dieser Sendung, wie die Niederlande den 10. Jahrestag der MH17-Katastrophe begehen und wie Wien der Hitze trotzt und Orte zum Abkühlen schafft. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist so etwas wie ein ständiger Stresstest für die Europäische Union. Nicht erst seit seinen eigenmächtigen Reisen nach Russland, China und in die USA, denen der unabgesprochenen Stempel der Ratspräsidentschaft aufdrückte und die gerade so die Gemüter erregen. Erinnern wir uns zum Beispiel an Ende letzten Jahres. Die EU beriet über Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Ungarn kokettierte mit einem Veto. Die Lösung damals: Kanzler Scholz ermutigte Orban, kurz mal zum Kaffeetrinken vor die Tür zu gehen, damit der Rest einstimmig abstimmen konnte.
Aber es kann nicht jedes Mal durch vor die Tür gehen gelöst werden. Das ist für besondere Momente, wie zum Beispiel die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben.
Die Frage lautet nun: Ist solch ein besonderer Moment wiedergekommen? Sollte man Ungarn, um im Bilde zu bleiben, vor die Tür setzen, indem man ihm die Ratspräsidentschaft oder das Stimmrecht entzieht? Das können wir jetzt besprechen mit Professor Uwe Pütter von der Europa-Universität Flensburg, der auf das Thema Ratspräsidentschaft spezialisiert ist. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rudde.
Schauen wir doch zuerst mal auf das, was bisher schon beschlossen wurde in Reaktion auf Orbans sogenannte Friedensmission. Die Europäische Kommission, die will keinen Antrittsbesuch machen in Ungarn. Sie will keine Kommissare zu den informellen Ministertreffen dort entsenden. Wie sehr schmerzt das Ungarn jetzt schon?
Wahrscheinlich nicht so sehr, aber ich denke, es ist ein wichtiges Signal auch an die anderen Mitgliedstaaten, dass man auf das Verhalten der ungarischen Ratspräsidentschaft jetzt mit politischen Maßnahmen reagiert. Und ich denke, was sich zeigen wird jetzt, ist, wie viele Mitgliedstaaten dann diesem Modell folgen. Es gibt ja schon mehrere, die das angekündigt haben, und es verdichten sich jetzt ja auch die Meldungen, dass die Bundesregierung etwas Ähnliches erwägt.
Trifft denn da das Wort Boykott, das man im Moment ja immer mal wieder hört, eigentlich zu? Oder ist das auch so ein bisschen das Framing, das die Kommission da gerade gerne hören will?
Ich glaube, es ist kein vollständiger Boykott, und das ist auch ganz wichtig, das würde in der EU nicht funktionieren. Die EU ist sehr konsensorientiert, das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass diese Treffen stattfinden, und man befindet sich jetzt sozusagen in gewissermaßen in der Hand der ungarischen Ratspräsidentschaft, und deswegen geht man, glaube ich, so einen Mittelweg und sagt, wir schicken keine hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter, also auf Ministerinnen und Ministerebene, nach Budapest, wenn dort diese sogenannten informellen Treffen stattfinden. Aber alles, was weiterhin in Brüssel und in Luxemburg an Ratstreffen und Tagungen stattfindet, die finden so statt, wie das bisher auch war.
Schauen wir doch jetzt mal auf die Verträge und die Paragraphen der Europäischen Union und auf die Ultima Ratio oder eine davon. Wie könnte man Ungarn die Ratspräsidentschaft gegebenenfalls entziehen?
Eigentlich kann man das meiner Ansicht nach im Prinzip gar nicht machen. Also die einzige Möglichkeit, die im Prinzip vorgesehen ist, ist der sogenannte Artikel 7. Das ist ja, wird oft auch als die nukleare Option bezeichnet. Das ist der Artikel, mit dem man einem Mitgliedstaat gewisse Rechte, wie unter anderem auch das Stimmrecht, aber eben halt eventuell über diesen Hebel auch das Recht, die Präsidentschaft oder die rotierende Präsidentschaft auszuüben, entziehen könnte. Aber die Hürden dafür sind extrem hoch. Es müsste dazu eine einstimmige Entscheidung des Europäischen Rates fallen, und das heißt, alle 26 Mitgliedstaaten außer Ungarn müssten dafür stimmen, und diese Mehrheit, die sehe ich im Moment nicht im Europäischen Rat.
Das heißt, Sie halten das gerade nicht für anwendbar. Hielten Sie es denn für politisch wirksam?
Ja, es wäre wirksam, aber es ist eben halt ein hypothetisches Szenario, weil zumindest die Slowakei oder der slowakische Regierungschef Robert Fico, der hat sich ja auch schon mehrmals in der Richtung geäußert, würde in jedem Fall das mit einem Veto belegen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, Stand heute sind auch die anderen Mitgliedstaaten noch nicht so weit, dass sie sagen würden, sie würden diese harte Maßnahme ergreifen. Deswegen ist meine Vermutung, dass man eher versucht, politische Maßnahmen zu ergreifen, um der ungarischen Ratspräsidentschaft zu signalisieren, dass man damit nicht einverstanden ist.
Nur um das nochmal so ein bisschen auszudifferenzieren, wir reden jetzt über den Entzug des Stimmrechts. Und wenn ich das als Nicht-Europarechtler aber richtig verstanden habe, wäre der Entzug der Ratspräsidentschaft ja nochmal ein anderer Schritt sozusagen. Und da sehen Sie wirklich gar keinen Weg, auch wenn 20 von 27 Staaten mit über 65% der Bevölkerung das vertreten würden.
Genau, also das ist eindeutig geregelt. Also diese Möglichkeit, auch die Präsidentschaft zu entziehen, die würde dieser Artikel 7 sicherlich auch, es gibt dazu ja keine Präzedenzfälle, aber das auch wäre denkbar. Allerdings, wie gesagt, dafür braucht es eben halt diese 26 von 27. Alles, was man ansonsten mit einer qualifizierten Mehrheit machen könnte, bewegt sich im Prinzip auf der Ebene von Geschäftsordnung des Rates zum Beispiel, kann man sogar mit einfacher Mehrheit ändern. Aber da reden wir eben halt über Entscheidungen, die letztendlich auf Sanktionen und auch wieder politische Sanktionen hinauslaufen gegenüber Ungarn. Aber regelrechten Entzug der Rolle der Präsidentschaft ist da rechtlich nicht möglich.
Dann halten wir doch mal fest, dass man vielleicht sagen kann, dass die Präsidentschaft bisher beschränkt werden soll. Das sind die Versuche der letzten Tage, so kann man es, glaube ich, runterbrechen. Welche weiteren Mittel haben Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten da an der Hand?
Also ich denke, was wir jetzt in den nächsten Tagen sehen werden, und es ist im Moment auch Sommerpause, deswegen wird sich das vielleicht auch noch ein bisschen hinziehen, ist wirklich die Frage, inwieweit sind die Mitgliedstaaten bereit, in großer Anzahl tatsächlich diesem Modell, was die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, zu folgen. Eine weitere Möglichkeit ist, und da gibt es wieder auch eine rechtliche Grundlage, der hohe Repräsentant für die Außenpolitik, Josep Borrell, der hat auch ja schon angedeutet, dass er mit dem Verhalten der Ratspräsidentschaft, also mit den Besuchen Orbáns in Moskau und Peking, nicht einverstanden ist. Und er kann tatsächlich aufgrund eines Artikels im Vertrag über die Europäische Union als hoher Vertreter tatsächlich auch diesen Grundsatz der Loyalität und dessen Einhaltung fordern und auch Maßnahmen ergreifen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, dass er jetzt für Ende August ein formelles Ratstreffen in Brüssel einberuft. Das ist sein Recht, während gleichzeitig in Ungarn so ein informelles Treffen der Außenministerinnen und Außenminister stattfinden soll. Das heißt, alle müssten nach Brüssel reisen und könnten dann in Budapest nicht dabei sein. Also solche Sanktionen oder solche Reaktionen sind denkbar und werden jetzt wahrscheinlich ausgerollt Stück für Stück.
Also so ein bisschen die Politik des leeren Stuhls sozusagen. Aber wechseln wir doch vielleicht mal die Perspektive. Mit welchen weiteren Störmanövern könnte denn Orbán seinerseits die Union weiter vor sich hertreiben in den nächsten 5,5 Monaten?
Also ich denke, wir werden das wiedersehen. Vermutlich hat Viktor Orbán jetzt auch einen günstigen Zeitpunkt ausgenutzt, weil in Deutschland die Haushaltsverhandlungen liefen und in Frankreich die Regierung im Prinzip komplett gelähmt ist und der Präsident auch aufgrund des Wahlergebnisses. Das wird natürlich in Zukunft dann etwas anders vielleicht sein. Das wird seinen Spielraum einschränken. Aber ich denke, er wird sowohl auf der außenpolitischen Bühne das weiter versuchen. Also ich denke, Orbán wollte ja auch mit diesem Besuchen zeigen, dass er im Prinzip gewissermaßen nützlich ist, sowohl für Moskau als auch in dem Fall für Peking und dass das diesen gewissen Störeffekt hat. Und ich glaube, was wir auch sehen werden, wir haben das auch schon bei dem letzten Treffen der Finanzminister jetzt kürzlich gesehen, dass er Entscheidungen verzögern wird. Also die ungarische Ratspräsidentschaft, die wird bestimmte Entscheidungen versuchen, nicht auf die Tagesordnung zu setzen oder es verzögern. Zum Beispiel, wenn es wieder um die Finanzhilfen für die Ukraine geht, ist ein wichtiges Thema. Da müssen regelmäßig Entscheidungen getroffen werden, um diesen Fluss der Gelder aufrechtzuerhalten. Das sind gute Beispiele dafür, wie die ungarische Ratspräsidentschaft verzögern kann.
Und ich halte mal abschließend fest, Sie gehen davon aus, dass die Ratspräsidentschaft von Ungarn auf 5,5 Monate weitergehen wird. Ja oder nein? Bitte ganz kurze Antwort zum Abschluss unseres Gesprächs.
Ja, ich halte das absolut für wahrscheinlich, dass es weitergehen wird und mit den entsprechenden Störungen und Streitereien.
Uwe Pütter war das, Professor für europäische Politik an der Uni Flensburg, zur Frage, wie umgehen mit Ungarn. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Pütter. Der Passagierflug mit der Nummer MH17 ist bis heute ein drastisches Beispiel dafür, wie völlig unbeteiligte Personen zum Opfer bewaffneter Konflikte werden können. MH17 stürzte vor genau 10 Jahren über der Ostukraine ab. Gerichte und Gutachten gehen davon aus, dass das Flugzeug von einer russischen Luftabwehrrakete getroffen worden war. Alle 298 Menschen an Bord starben, die meisten stammten aus den Niederlanden, wo die Maschine gestartet war. Den Fall juristisch weiter zu verfolgen, heißt auch auf Konfrontation bleiben zu Russland. Und hier kommt Geert Wilders ins Spiel. Der extrem rechte Gewinner der letzten Parlamentswahl in den Niederlanden verfolgte bisher einen russlandfreundlichen Kurs. Was das für die MH17-Aufarbeitung bedeutet oder auch nicht, das hat Kerstin Schweighöfer nachgefragt.
Gary Lee, 58 years. Mona Lee, 55 years.
Jedes Jahr werden die Namen aller 298 Opfer vorgelesen. Es ist mittlerweile das 10. Mal. Und so wie jedes Jahr werden auch Selene Frederiks und ihr Mann Rob mit dabei sein, um den Namen ihres Sohnes zu hören und den seiner Freundin. Zwei junge Menschen, die, wie so viele Passagiere des Fluges MH17, an jenem 17. Juli 2014 in den Urlaub fliegen wollten, nach Bali. Auf die wichtigsten Fragen haben die Angehörigen der Opfer 10 Jahre nach dem Abschuss immer noch keine Antwort bekommen. Selene Frederiks:
Warum ist er geschossen?
Warum wurde das Flugzeug abgeschossen? Wer gab den Auftrag? Warum in Gottes Namen haben sie auf den Knopf gedrückt?
Dus warum haben sie in Gottes Namen auf die Knopf gedrückt?
Antworten auf diese Fragen konnte auch ein Prozess vor einem Amsterdamer Gericht nicht geben. 2022 verurteilte das Gericht zwei Russen und einen Ukrainer wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die drei Männer alles für den Abschuss vorbereitet hatten. Sie transportierten die Buk-Rakete auch an den Abschussort im Osten der Ukraine, der, so das Urteil weiter, faktisch unter russischer Kontrolle stand. Der Prozess fand in Abwesenheit der Männer statt. Russland liefert sie nicht aus. Inzwischen läuft in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein weiteres Verfahren. Dort hat eine Gruppe von Angehörigen zusammen mit der niederländischen und der ukrainischen Regierung den Staat Russland wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention verklagt. Der Sprecher der Angehörigen, Piet Pluch:
Das Urteil ist unglaublich wichtig für uns. In diesem Verfahren geht es darum, inwieweit der russische Staat die Separatisten unterstützte und für den Abschuss verantwortlich ist.
Daran ist auch die Ukraine interessiert, denn der Absturz von Flug MH17 ist Teil des russischen Angriffs auf die Ukraine, der 4 Monate zuvor mit der Annexion der Krim begonnen hatte. Die bisherige niederländische Regierung stand klar hinter der Ukraine. Ministerpräsident Mark Rutte hatte den Angehörigen der MH17-Opfer auch immer wieder versichert, alle Mittel auszuschöpfen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber inzwischen ist in Den Haag ein neues Kabinett im Amt mit der rechtsradikalen PVV von Geert Wilders als größter Partei. Und Wilders galt bis vor kurzem als Freund und Bewunderer von Putin. Der PVV-Chef stieß viele Angehörige der MH17-Opfer vor den Kopf, als er 2018 Moskau und die Duma besuchte, das russische Parlament. Die Niederlande, fand Wilders auch noch 2023, dürften die Ukraine nur politisch unterstützen, nicht aber militärisch und finanziell. Doch inzwischen hat Wilders klein beigegeben. Eine von vielen Konzessionen, die er während der Koalitionsverhandlungen machen musste. Um sein rechtes Kabinett zu ermöglichen, hat er sogar auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet. Der heißt Dick Schrauf und verkündete in seiner Regierungserklärung Anfang Juli, die Ukraine könne weiterhin auf die finanzielle, militärische und politische Unterstützung der Niederlande zählen.
Ukraine kann auf niederländische Steun bleiben rechnen, finanziell, militär und politisch.
Die Angehörigen der MH17-Opfer vertrauen Dick Schrauf, der zuvor Chef der Antiterrorbehörde war. Mit ihm haben sie in den letzten 10 Jahren oft zusammengearbeitet. Sprecher Piet Pluch:
Ja, er ist ein neues Kabinett.
Ja, wir haben ein neues Kabinett. Ja, eines mit der PVV von Wilders. Aber die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit wird weitergehen wie bisher. Wir haben keine Angst, dass die neue Regierung daran etwas ändert.
sagt der Sprecher der Hinterbliebenen der MH17-Opfer im Beitrag von Kerstin Schweighöfer. Der Abschuss des Passagierfliegers ist heute genau 10 Jahre her. Nahe des Flughafens Amsterdam wird heute eine große Gedenkfeier stattfinden. In den Ranglisten der lebenswertesten Städte der Welt landet Wien regelmäßig ganz weit vorne. Die Kunst, die Küche, die Historie, dazu ein preiswerter ÖPNV, recht geringe Mieten und viel Grün. In Österreichs Hauptstadt kommt vieles zum Wohlfühlen zusammen. Trotzdem aber steht Wien vor einer Frage, die auch viele andere Städte in Europa beschäftigt. Wie man umgehen kann mit den Folgen der Erderwärmung. Gerade zum Beispiel steht eine neue Hitzewelle mit Werten um die 40 Grad vor der Tür, die unter anderem schon dem Balkan zu schaffen macht. Solche Temperaturen können sich in Städten noch einmal viel drückender und heißer anfühlen und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Abkühlung tut also Not. Wien schafft daher zunehmend wohltemperierte Rückzugsorte mit Beschäftigungsangeboten für Jung und Alt. Wolfgang Fichtel berichtet.
Ein entspanntes Om vibriert durch den historischen großen Sitzungssaal im Amtshaus Währing. Die Bezirksräte haben Sommerferien. Draußen tobt der Autoverkehr durch den heißgelaufenen 18. Wiener Gemeindebezirk, 35 Grad im Schatten. Drinnen kühle 24 Grad. Das erklärt die fröhlich entspannten Gesichter. Heute gibt's Yoga, angeboten von den Pensionistinnenclubs der Stadt Wien. Nur Frauen auf den bunten Matten, wo sonst das Bezirksparlament tagt. Aber auch zwei Männer in der Ecke, sie lesen Zeitung. Coole Sache. Der schönste Raum im Amtshaus ist diesen Sommer einfach mal zur coolen Zone erklärt worden.
Coole Zonen sind für alle offen, vom Baby bis zum Greis.
Gerti Siebenhandel ist das, Abteilungsleiterin der Pensionistinnenclubs der Stadt Wien, zuständig also für die Generation 60+, denen es zu heiß ist, sich auf die Straße zu kleben, denen aber alles am Leib klebt, bei den Temperaturen diesen Sommer wieder in Wien. Klimawandel hautnah, so fühlt sich das an in den kleinen Gemeindebauwohnungen. Dagegen muss was getan werden, sagt Gerti.
Die Zeiten sind einfach erhitzt. Durch den Klimawandel erleben wir, wir müssen reagieren und das Angebot ausweiten.
Angebot ausweiten heißt deutlich mehr Räume mit Klimaanlagen öffnen für alle, wie hier im Währinger Rathaus. Zum Runterkommen. Für alle.
Nur zum Abkühlen. Es muss niemand mitmachen. Sie müssen einfach eine Räumlichkeit finden, wo sie runterkommen können von der Hitze. Wenn sie wollen, dann nur Zeitung lesen. Es ist für jeden ein Angebot dabei.
Yoga ist nur ein Angebot. Es gibt einen Smartphone-Stammtisch, aber auch die Gruppe Gesunde Jause im gesund gekühlten Klima. Kann man mitmachen, muss man nicht. Man kann auch einfach nur da sitzen, wie in einem Wiener Kaffeehaus, aber ohne den Zwang, eine heiße Melange zu trinken, die den Kreislauf bei dieser Hitze nur zusätzlich belastet und den Geldbeutel. Einmal kühl durchatmen, darum geht's hier.
Es ist ein Kommen und Gehen. Es ist keine, dass ich hier sitzen bleibe. Na, wenn es mir wieder besser geht, gehe ich raus.
Angenehm erfrischt. Ilse Schittenhelm, Pensionistin, kommt gerne wieder.
Ja, ich finde das toll, überhaupt, wenn es so heiß ist, dass man ein bisschen runterkommt. Ne?
Runterkommen in der Hitze der Stadt Wien. Kontinentales Klima. Wenn's mal heiß ist, steht die Luft Tag und Nacht. Draußen 35 Grad, drinnen 24. Das ist die Höchsttemperatur, die in den coolen Zonen gerade noch erlaubt ist.
Ja, das ist ja angenehm, auf jeden Fall. Ich bin begeistert von dem und ich freue mich, wenn ich da wieder Freunde finde.
Auch das gehört dazu, die coole Zone als Treffpunkt. Susanne Sabo, Teamleiterin im Club für die coolen Zonen, sagt, es soll hier einfach allen gut gehen.
Wenn es schön kühl ist und wenn es herzlich empfangen werden, wenn es was zum Essen, zum Trinken eventuell gibt und ja, wenn es, glaube ich, ein anregendes Programm ist.
Ein Stück Zukunft für das Leben in den Städten sei das, sagt Sabo, wenn es immer heißer wird. Coole Zonen als Schutzorte für die, die nicht an den See flüchten können, die kein kühles Zuhause haben. Andere Städte sollten nachziehen, empfiehlt Susanne Sabo. In Wien beraten sie gerne.
kühle Entspannung gegen die Hitze der Stadt. Wolfgang Fichtel berichtete aus Wien. Damit endet Europa heute an diesem Mittwoch. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm und einen angenehmen Tag noch, sagt Bastian Rudde.